Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom Medhoch II Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser und der nächsten Folge geht es um Gewalt in der Pflege. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Wie lebt man mit Demenz? Ist jetzt alles anders? In ihrem Film für Angehörige von Menschen mit Demenz beschäftigt sich Sophie Rosentreter mit genau diesen Fragen. Die Autorin spricht mit Expertinnen und Experten über Hürden, Perspektiven und Ideen für ein Leben mit demenzieller Veränderung. In 7 Kapiteln widmet sie sich Themen wie Kommunikation, Ernährung, Spiritualität und vielem mehr. Auch Betroffene berichten über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen. Alles anders, wie Leben mit Demenz, ist ein Film für Freunde, Lebenspartner oder die Kinder von Menschen mit Demenz. Er klärt auf, schenkt Hoffnung und kann auch den Pflegealltag bereichern. Erfahren Sie mehr unter www.medhoch2-verlag.de/alles-anders.
Von Anfang an haben wir im Demenz-Podcast auch über Tabuthemen gesprochen. Diesmal geht es um Gewalt in der Pflege. Das Thema ist so groß, dass wir dazu 2 Folgen in Reihe produzieren. In dieser geht es zunächst mal um Definitionen und wir stellen Ihnen 3 Projekte zur Gewaltprävention vor. Die gibt es glücklicherweise mittlerweile, denn wenn man Themen aus der Tabuzone holt, dann kann man sie auch angehen. Gewalt in der Pflege hat viele Gesichter und Formen. Professor Dr. Thomas Klee ist Sozial- und Rechtswissenschaftler und beschäftigt sich unter anderem intensiv mit Fragen der Gesundheits- und Pflegepolitik.
Wir assoziieren mit Gewalt das, was wir Juristen gerne vis absoluta nennen. Das heißt, die unmittelbare körperliche Gewalt, Schläge oder andere Formen der physischen Gewaltanwendung, den Mund aufhalten zur Medikamentengabe oder das Runterdrücken eines Patienten beim Waschen oder das gewaltsame aus dem Bett herausziehen. Das sind auch Formen von Gewalt, die jetzt möglicherweise hoch assoziiert sind mit den Pflegetätigkeiten und den, wie das so genannt wird, Verrichtung des täglichen Lebens, die ja häufig in dem Pflegeverständnis im Vordergrund stehen. Aber dann gibt es eben auch diese Gewaltformen, die sich aus der Beziehungsdynamik ergeben, wo es denn zu Schlägen kommt. Ja, auch durchaus wechselseitig, auch auf pflegeangewiesene Menschen, auch Menschen mit Demenz können ja das, was in ihnen vorgeht, was wir auch gerne Selbstaktualisierung nennen, auch in Form der Gewalt ausdrücken oder aber eine bestimmte Beziehungskonstellation setzt Aggression und ein Verhaltensmuster frei, der sich dann auch als Gewalt gegenüber den Pflegenden äußern kann, sowohl bei den Angehörigen als auch bei Professionellen. Das sind die harten Formen der Gewalt, also diese vis absoluta.
Dann gibt es aber noch die weichen Formen von Gewalt, zum Beispiel das Vorenthalten von Nahrung oder auch nur von adäquaten Hausschuhen.
Also die Nutzung der Asymmetrie der Pflegesituation, die sich für den Betroffenen auch als Demütigung darstellen können und zumindest auch als eine Form der Gewalt, weil das nicht geschieht, was er sich wünscht oder worauf er auch einen Anspruch hat. Auch die Drohung, ich entziehe dir das, was du zum Leben brauchst, vielleicht auch meine Zugewandtheit. Ich drohe, damit du etwas tust. Nötigung nennen wir Juristen das. Das ist natürlich auch eine Form von Gewalt und dann auch die abschätzige Kommunikation, nicht die Abwertung des Gegenübers, die Beleidigung, das Schlechtreden über einen Menschen.
Dazu gehört auch die Infantilisierung von Menschen, wenn sie nicht mehr als Erwachsene ernst und wahrgenommen und zum Beispiel ohne die dementsprechende Beziehung geduzt werden.
Und schließlich bleiben noch viele andere Formen der Gewalt, die sich zum Beispiel in der Gabe von Medikamenten äußert, die man dann gar nicht unbedingt als Gewalt erlebt, in einem langläufigen Sinne, aber natürlich die auch Gewaltformen darstellen. Die Psychopharmakagabe gegen den Willen eines Menschen ist eine Form der Gewaltausübung. Also vielfältige Formen. Schließlich ist die strukturelle Gewalt, insbesondere in Heimen, natürlich auch eine Gewaltdimension. Die Vorgabe, wann es Essen gibt, die Vorgabe, wie der Tagesablauf auszusehen hat, wann man ins Bett zu gehen hat und die Notwendigkeit, sich in die Rationalität einer Institution einzufinden, auch wenn sie einem in vielerlei Hinsicht widerspricht.
Die gelernte Krankenschwester und studierte Pflegewissenschaftlerin Sandra Postel ist Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Ihr ist es wichtig, das Thema Gewalt in der Pflege aus der Tabuzone zu holen, unter anderem mit der Arbeitsgruppe Gewalt in der Pflege, die an der Pflegekammer NRW eingerichtet wurde.
Die Kammer ist eben das erste Mal für die Pflegenden ein direktes Sprachrohr. Und wenn unsere Kollegen sagen, das ist ein echtes Problem, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir diese Situation verbessern. Einerseits natürlich, was kann man sozusagen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe mitgeben? Was können wir aber auch den Einrichtungen mitgeben, dass sie strukturell verändern können? Und was muss eben politisch dabei getan werden? Und dementsprechend ist immer diese politische Facette in der Pflege jetzt endlich eine, die nochmal etwas stärker fokussiert werden kann. Und wir merken auf der anderen Seite auch, dass es auch Politikerinnen und Politiker durchaus beschäftigt, weil Pflege ja auch ein bisschen so ein Querschnitt durch die Gesellschaft darstellt. Pflegebedürftig können wir alle werden. Und wenn es auf einmal gerade in diesem Bereich der Menschen in ganz vulnerablen Situationen eben zu so einem Phänomen wie Gewalt kommt, dann ist das etwas, was politisch eben auch wie ein kleiner Lackmustest für die gesamte Gesellschaft gesehen wird.
Wenn Frau Postel von Gewalt in der Pflege spricht, hat sie drei Erscheinungsformen im Blick.
Ganz vorneweg die Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen, dann aber auch die Gewalt, die Pflegefachpersonen erleben und eben die sogenannte strukturelle Gewalt, das heißt Rahmenbedingungen, die Gewalt fördern. Das sind Facetten der gleichen Medaille. Und die Politik guckt sich mal die eine, mal die andere Facette stärker an. Wir waren jetzt im Landtag und da ging es zum Beispiel wieder sehr stark zum Thema Gewalt gegen Pflegefachpersonen. Wir sind aber mit dem Innenministerium zum Beispiel auch in der Erarbeitung eines runden Tisches, wo es auch um die Gewalt gegen Menschen in der Häuslichkeit geht.
Ich finde es wichtig, sich das Thema ganz genau anzuschauen und zu differenzieren. Denn schlussendlich ist das Überschreiten von zum Beispiel körperlichen Grenzen in der Pflege berufsimmanent und dadurch manchmal legitim.
Also jede Spritze, die ich setze, ist im Endeffekt Gewalt. Sie ist natürlich auch gewollt und sie ist berechtigt und ich bekomme ein Einverständnis von Patienten oder Bewohnern. Aber nichtsdestotrotz ist es Gewalt. Und dessen sind sich Pflegende, wenn es halt gut läuft, auch sehr, sehr bewusst und gehen damit sehr sensibel um.
Dass es aber noch andere Formen von Gewalt in der Pflege gibt, das war lange gesellschaftlich nicht sichtbar.
Das erlebe ich eher als etwas, was sehr, sehr lange ein absolutes Tabuthema war und erst so ganz langsam auch verstanden wird, dass man etwas auch dagegen tun kann. Wenn wir nicht hingucken, dann bleibt das einfach da. Aber wenn wir doch alle gemeinsam da hingucken, können wir auch einen gemeinsamen Konsens zur Gewaltfreiheit erzielen und können die Situation verbessern.
Wichtig ist, wenn wir auf das Thema Gewalt und insbesondere das Thema Gewalt in der Pflege beziehungsweise auch generell in der Gesundheitsversorgung gucken, dass wir einmal schauen, in was für einem Kontext bewegen wir uns denn eigentlich. Wenn wir uns die Strukturen angucken, dann sind wir in einem Bereich, gerade in der Pflege, der doch sehr geprägt ist, auch von Personalmangel, was durchaus zu Stress führen kann. Und wenn wir dann mal anschauen, wie entsteht eigentlich Gewalt in der Pflege oder in der Versorgung, dann ist Stress ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also sowohl Stress als auch Überforderung. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie wir in Interaktion miteinander gehen, aber auch, wenn wir jetzt uns das Thema Überforderung angucken, wie ich natürlich auch meine eigene Pflegetätigkeit gestalten kann.
Das ist Anja Bergmann. Die ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin hat ein duales Pflegestudium absolviert und einen Master in Public Health gemacht. Sie beschäftigt sich schon seit ihrer Masterarbeit mit dem Thema Gewalt in unterschiedlichsten Pflegesettings. Seit 2021 arbeitet sie an der Universität zu Köln als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pflegewissenschaft.
Wichtig ist, wenn wir über das Thema Gewalt in der Pflege sprechen, es ist keine einseitige Sache. Gewalt bedingt sich durchaus auch gegenseitig und das Ganze nicht zu skandalisieren, wie es leider häufig passiert, sondern es zu ermöglichen, dass ein Klima und eine Kultur auch geschaffen wird, auch in Einrichtungen, in denen es möglich ist, über solche Situationen auch zu sprechen. Und ich spreche hier jetzt eben insbesondere über Gewalt, die ohne eine Schädigungsabsicht ausgeführt wird. Ganz klar, wenn wir über Gewalt sprechen, wo wirklich jemand einer anderen Person Schaden zufügen möchte, dann müssen wir darüber nicht mehr reden. Dann gibt es auch ganz klare Wege, die eingehalten werden müssen. Aber ja, mir ist es wirklich wichtig, dass wir von dieser Skandalisierung und Empörung runterkommen oder wegkommen und das Thema von beiden Perspektiven beleuchten und betrachten.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht in ihrer Definition von Gewalt in der Gesundheitsversorgung von Absicht, also von absichtlichem Handeln. Das findet Frau Bergmann im Kontext Pflege schwierig, auch aus eigener Erfahrung heraus. Ein Beispiel: stationäre Langzeitpflege. Eine Bewohnerin kommt aus der Klinik zurück und hat, wie das öfters vorkommt, immer noch einen Blasenkatheter liegen.
Die Kollegin, die sie wieder begrüßt, sieht das und möchte gerne den Katheter noch ziehen, weil sie auch die Erfahrung gemacht hat, dass ein Blasenkatheter ein Infektionsrisiko sein kann, also ein Risiko dafür, eine Blasenentzündung, einen Harnwegsinfekt zu bekommen. Sie geht zu der Bewohnerin, die hat eine leichte Demenz, geht zu ihr, ist auch schon ein bisschen gestresst, die Übergabe steht gleich an und sagt, ja, ich möchte den Katheter ziehen, deckt sie untenrum auf und möchte die Beine auseinanderlegen, dass sie eben an den Intimbereich gut hinkommt. Die Patientin oder die Bewohnerin drückt allerdings die Beine zusammen. Dann ist aber auch gerade noch eine Auszubildende mit dabei und die Pflegekraft bittet dann die Auszubildende, die Beine auseinanderzuhalten, damit sie eben den Intimbereich einmal versorgen kann und auch den Blasendauerkatheter ziehen kann. Das lässt sich auf viele andere Situationen mit Sicherheit oder ähnliche Situationen übertragen. Und hier geht es eben darum, dann einmal zu gucken, was war denn eigentlich die Intention der Pflegenden? Und die Intention der Pflegenden war in dieser Situation auf gar keinen Fall, der Bewohnerin Schaden zuzufügen, sondern ganz im Gegenteil eher, sie vor einem weiteren Schaden eben zum Beispiel durch einen Infekt zu schützen. Und da sind wir dann eben an einem Punkt, wo wir genauer hingucken müssen und wo es dann eben schwierig wird, von Absicht zu sprechen. Das Ganze können wir auch genauso umdrehen. Später kommt die Kollegin aus dem Spätdienst dann ins Zimmer und die Bewohnerin schmeißt ihr erstmal ein Glas, das bei ihr neben dem Bett steht, entgegen, als sie reinkommt. Und wenn man mit Pflegenden spricht, sagen die dann auch ganz oft, naja, aber das war ja keine Absicht. Das war jetzt aufgrund der Demenz, sie war vielleicht durcheinander, wusste nicht, wo sie ist. Gerade bei so Settingwechseln kann das auch durchaus dazu kommen. Und es ist natürlich ganz wichtig, das einordnen zu können. Das gehört auch zu unserem professionellen Berufsverständnis. Gleichzeitig kann es natürlich sein, dass die Pflegekraft eine Platzwunde hat oder einen blauen Fleck oder ähnliches. Sie würde aber nicht davon sprechen, dass die Bewohnerin mit Absicht gehandelt hat. Und deshalb ist der Begriff der Absicht, wenn wir von Gewalt in der Pflege sprechen, ein bisschen differenziert zu betrachten, beziehungsweise müssen wir immer eben unterscheiden in Handlungen, hinter denen tatsächlich eine Schädigungsabsicht steckt. Ja, das ist auch das, was wir häufig im Kopf haben, wenn wir an Gewalt denken. Dann denken wir daran, dass Personen körperlich übergriffig werden, zum Beispiel mit der Absicht, dem Gegenüber auch weh zu tun und Schaden zuzufügen. Aber diese Situationen haben wir eben ganz oft in der Pflege nicht oder sie sind anders. Was aber dann wichtig ist, ist natürlich die Perspektive der betroffenen Person einzunehmen. Weil die Bewohnerin kann durchaus dadurch zum Beispiel einen blauen Fleck haben. Und ganz klar wurde sich in dem Moment über ihren Willen hinweggesetzt. Das heißt, wenn wir das aus ihrer Perspektive betrachten, können wir von Gewalt sprechen.
In dem Projekt PECO 2.0, über das wir gleich sprechen, haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen Zahlen erhoben. Sie haben Beschäftigte nach Gewalterlebnissen in den letzten 12 Monaten befragt. Keine repräsentative Befragung, aber eine, die doch einen guten Überblick gibt.
Das sind Daten aus 6 ambulanten Pflegediensten, aus 12 Krankenhäusern und 42 stationären Langzeitpflegeeinrichtungen. Und da zeigt sich, dass ja zwischen 85% und 93% der Beschäftigten in den letzten 12 Monaten mindestens eine Form von Gewalt erlebt haben. Das ist jetzt nicht nur Pflegepersonal, sondern insgesamt die Beschäftigten in den Bereichen. Und so ungefähr 85% haben psychische Gewalt erlebt, zwischen 46% und 68% haben körperliche Gewalt erlebt und zwischen 33% und 56% haben auch sexualisierte Übergriffe erlebt in den letzten 12 Monaten. Und was wir dann noch gemacht haben, ist, dass wir auch gefragt haben nach Gewalt, die die Beschäftigten selber ausgeübt haben. Und da sehen wir auch immer noch, dass zwischen 60% und 72% angeben, in den letzten 12 Monaten mindestens eine Form von Gewalt selber ausgeübt zu haben. Wir haben einmal nach psychischer Gewalt gefragt, wir haben aber auch ganz wichtig nach Vernachlässigung gefragt, also dem Vorenthalten zum Beispiel von pflegerischen Maßnahmen oder auch dem lange Warten lassen. Da sind es auch immer noch zwischen 41% und 59%. Und dann haben wir noch gefragt nach freiheitsentziehenden Maßnahmen. Und da haben wir auch nochmal gesehen, dass gerade im Krankenhaus mit gut 32% ein großes Thema ist. Und auch körperliche Gewalt wurde von ungefähr 20% über die Settings hinweg berichtet. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel grobes Anfassen, aber auch solche Dinge wie Schlagen oder Treten oder solche Dinge.
Wie nun damit umgehen? Wie Gewalt in der Pflege vorbeugen? Daran arbeitet sie im Projekt PECO 2.0, partizipative Entwicklung und Evaluation eines multimodalen Konzeptes zur Gewaltprävention. Klingt kompliziert, ist aber wichtig. Frau Bergmann erklärt, worum es geht.
Das PECO-Projekt ist ein Projekt, das seit 2018 von der Techniker Krankenkasse gefördert wird und dort gestartet ist in der stationären Langzeitpflege. Und das Ziel von PECO ist es, partizipativ, also gemeinsam mit den Beschäftigten, zielgruppenspezifische und am Bedarf orientierte Maßnahmen der Gewaltprävention zu entwickeln und die dann eben auch nachhaltig in den jeweiligen Organisationsstrukturen zu implementieren. Und adressiert wurde dabei eben sowohl Gewalt gegenüber Beschäftigten, aber eben auch ausgehend von Beschäftigten gegenüber den Personen, die sie versorgen. Das Ganze ist im Setting der stationären Langzeitpflege gestartet und wurde dann auf die Settings ambulante Versorgung und auch Krankenhaus ausgeweitet.
Alle Projektteile beginnen mit einer Auftaktveranstaltung und dann wird ein gemeinsames Gewaltverständnis erarbeitet. Also, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Gewalt reden? Und was sind Faktoren, die Gewalt bedingen? Und welche Maßnahmen sind geeignet, um dem zu begegnen? Zunächst geht es darum, zu sensibilisieren, um das Thema in die Teams und die Einrichtung zu transportieren. Als wichtig hat sich herausgestellt, dass es Ansprechpersonen zum Thema Gewalt in den Einrichtungen gibt. Im Projekt wurden auch gezielte Interventionen entwickelt.
In der stationären Langzeitpflege wurden zum Beispiel so Rollentauschtage gemacht, um auch die Beschäftigten zu sensibilisieren. Also das heißt, dass die Beschäftigten im Endeffekt die Rolle der Bewohnenden eingenommen haben und sich haben versorgen lassen. Und da dann verschiedene Fallbeispiele gab, um einfach nochmal auch ein Stück weit zu sensibilisieren. Implementiert wurden Meldewesen für Gewaltereignisse. Es wurden Fort- und Weiterbildungen initiiert, also entweder tatsächlich, dass die Teams intern eigene Fortbildungen vorbereitet haben oder eben, dass durch externe Anbieter beispielsweise sowas wie Deeskalationsschulungen angeboten wurden. Es wurde teilweise dann was zu verschiedenen relevanten Krankheitsbildern gemacht, da dann auch wieder eher in Richtung One-Minute-Wonder. Und es wurde natürlich eben auch in Konzepten verankert.
One-Minute-Wonder, das ist ein DIN A4-Bogen, auf dem kurz und knapp Infos zu einem bestimmten Krankheitsbild oder zum Umgang mit immer wiederkehrenden Situationen zusammengefasst sind. Das gehört nämlich auch zum Thema Gewalt. Oftmals fehlt das Wissen über die Erkrankungen, über Kommunikation, zum Beispiel mit Menschen mit Demenz, was dann Situationen eskalieren kann. Sandra Postel von der Pflegekammer NRW.
In der Situation souverän zu reagieren, da ist sehr, sehr viel möglich durch gut qualifizierte, gestärkte Kolleginnen und Kollegen aus der Berufsfachlichkeit. Und da kann ich auch nicht, wenn ich gleichzeitig erlebe, dass wir in einem System weiter unterwegs sind, wo wir immer mehr pflegerische Versorgung brauchen und wo Menschen immer wieder, also auch Politiker immer wieder auf die Idee kommen, naja, da brauche ich ja gar nicht so viel Kompetenz für, um da drin agieren zu können. Da reicht doch das Herz am rechten Fleck. Da muss man sagen, nein, genau das zeigt sich in solchen Situationen, weil da verliert jemand die Nerven. Und diese Kollegen stigmatisiere ich überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, dass die schuldig sind, sondern das sind eigentlich auch Opfer des Systems. Sie haben einfach nicht die Qualifizierung erhalten, die sie brauchen in der Situation. Und dann kommt dieser Rebound, diese Dynamik. Das heißt, der pflegebedürftige Mensch schlägt zurück. So. Und schon haben wir eine Gewaltspirale. Und diese Situation macht alle unglücklich. Und dahinter steckt aber tatsächlich eine Struktur, die das begünstigt. Also es ist eigentlich strukturelle Gewalt und sowohl Pflegebedürftiger als auch die Pflegefachperson, beide sind in dem Moment Opfer und die Angehörige auch.
Dass sich die Personalsituation in der Pflege verbessert, das ist nicht wirklich absehbar, eher im Gegenteil. Also muss es auch unter schwierigen Bedingungen gelingen, zum Beispiel in der Langzeitpflege gut leben und arbeiten zu können. Denn Pflegeeinrichtungen sind Lebensorte für die Bewohnerinnen und Bewohner und Arbeitsorte für die Beschäftigten. Professor Klee, den wir schon am Anfang der Sendung hörten, leitet das Institut AGP Sozialforschung in Freiburg, das mit Partnern das Modellprojekt Pflege in Bayern – gesund und gewaltfrei durchführte. Untertitel: Gesundheitsförderung und Gewaltprävention in Pflegeheimen. Das Ganze wurde von den Kranken- und Pflegekassen finanziert. 40 Einrichtungen nahmen teil.
Der Ansatz des Projektes sieht Gewaltphänomene nicht nur bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch bei den Mitarbeitenden, die ja auch von Gewalt betroffen sein können und zugleich auch Täter sein können, wenn man das mit dem Täterbegriff denn in diesem Zusammenhang akzeptieren und nutzen will. Also wir finden vielfältige Formen von Gewalt, die sich auf die Mitarbeitenden beziehen, wobei die Gewalt von den Bewohnerinnen ausgehen kann. Das geht hin bis zu sexualisierten Formen der Gewalt. Sie können sich von den Kolleginnen und Kollegen entfalten. Wir haben relativ viel gewaltgeneigte Kommunikation in der Belegschaft, je nach Betriebsklima und Kultur. Wir haben auch Gewalt von An- und Zugehörigen. Wir haben zum Teil Gewalt, die von außen wirkt, weil man mit Anordnungen und Forderungen konfrontiert wird als Mitarbeitende, den eigenen nicht nur Wertvorstellungen, sondern auch den eigenen Vorstellungen von guter Pflege entgegenwirken oder auch sich wiederum als Demütigung darstellen. Und was wir haben feststellen können, ist, dass Pflegende, die Gewalterfahrungen machen, sowohl als Opfer als auch als Täter in ihrer Gesundheit schnell beeinträchtigt sind. Das ist auch Ausdruck ihrer Gesundheitsgefährdung. Und darum haben wir die Gesundheitsförderung, und das ist relativ einmalig, eben auch gezielt auf das Thema Gewalt gelenkt. Und zwar mit dem Vorzeichen, wenn du Gewalt ausüben musst gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern, ist das auch für dich eine Gefährdung deiner Gesundheit, deiner seelischen vor allen Dingen. Und wenn du Gewalt erfährst, selbst durch die Bewohner, durch Angehörige, durch Kolleginnen und Kollegen, ist das auch nicht gerade gesundheitsförderlich, sondern genau das Gegenteil. Und letztlich bedingt sich das, nicht diese Gesundheitsförderung, also gute Arbeitsbedingungen, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und Gewaltfreiheit im Umgang miteinander, sowohl kollegial als auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, das hängt im hohen Maße zusammen. Das konnten wir halt auch in diesem Projekt sehr schön auch empirisch belegen.
Maßnahmen werden im Projekt Gesund und gewaltfrei individuell auf jede Einrichtung zugeschnitten.
Es gibt jetzt keine Rezepte nach dem Motto, nimm dort mal ein bisschen Achtsamkeitstraining und dort isst du zwischendurch mal einen Apfel und dort hängt ein Punching Ball und dann kannst du dich da ausleben. Das kann alles vielleicht auch mal helfen, aber das Wichtigste ist, dass man sich in den Lernprozess der Organisation hineinbegibt, respektive die Organisation ihren dauerhaften Organisationsentwicklungsprozess so gestaltet, dass dabei auch das Thema Gewalt und Gesundheitsförderung vorkommt. Und insofern haben wir diesen Ansatz sehr konsequent mit einem Coaching hinterlegt, das der jeweiligen Einrichtung ermöglicht, die für sie relevanten Fragen und Herausforderungen zu identifizieren, zu schauen, wo haben wir schon gute Erfahrungen gemacht, die anschlussfähig sind an dieses Anliegen Gewaltschutz und Gesundheitsförderung. Da wenden wir die sogenannte Breakthrough-Methode an. Das heißt, wir knüpfen dort an, wo die Handlungsbereitschaft und die Motivation der Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung schon vorhanden sind und wo man schnell die Erfahrung macht unter den zum Teil ja sehr belastenden und anspruchsvollen Bedingungen, hier lässt sich was ändern. Und diese Erfahrung, wir können dem, was uns belastet, etwas entgegensetzen, ohne dass wir jetzt gleich den Glauben wechseln müssen oder dass wir gleich grundlegend unsere Haltung zu ändern haben. Das ist ganz wichtig, darauf setzen wir. Das, was gut ankommt, ist, dass man da nicht als Besserwisser auftritt und auch nicht mit dem Zeigefinger kommt. Wir knüpfen an der Motivation, die wir in den Einrichtungen und bei den Mitarbeitenden ja auch voraussetzen, dass sie Menschen Bedingungen guten Lebens in den Einrichtungen vermitteln wollen. Und dazu gehört eben auch das Gefühl, sicher zu sein und nicht Opfer von Gewalt zu werden, sondern das, was auch im Heim zum Wesensmerkmal eines Menschen gehört, entfalten zu können.
Das Projekt geht nun in Bayern mit neuen Einrichtungen in eine zweite Phase und startet in Baden-Württemberg. Mit Professor Klee möchte ich gerne noch über ein drittes Projekt sprechen, Redufix. Hier geht es um freiheitsentziehende Maßnahmen in Einrichtungen.
In Deutschland haben wir nicht zuletzt nach dem Dritten Reich eine besondere Sensibilität für die Freiheit der Person und auch die Freiheit im Sinne von der körperlichen Bewegungsfreiheit entwickelt. In Deutschland haben wir womit das strengste Recht, was freiheitsentziehende Maßnahmen anbelangt, unter juristischen Gesichtspunkten. Jede freiheitsentziehende Maßnahme bedarf einer besonderen Legitimation. Das ist in der Verfassung geregelt, Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz. Das ist im Betreuungsrecht geregelt. Und das heißt, jede freiheitsentziehende Maßnahme, die regelmäßig oder auf Dauer erfolgt, bedarf nach einer Entscheidung des Betreuers oder Bevollmächtigten, so sie denn dazu befugt sind und das zu ihrem Aufgabenkreis gehört, bedarf einer richterlichen Genehmigung. Das ist quasi so eine Art staatliche Supervisionsfunktion, die der Gesetzgeber dort eingefügt hat. Das heißt, nicht das Gericht entscheidet, du wirst fixiert, sondern das Gericht guckt drauf, ist das, was da für dich vorgesehen ist, eigentlich mit deinen Grundrechten und deinem Wohl und deinen Wünschen zu vereinbaren. Und freiheitsentziehende Maßnahmen Das ist viel, nicht? Das sind nicht nur die 5-Punkt-Fixierungen. Das ist nicht nur die abgeschlossene Haustür oder Zimmertür. Das ist auch das Trickschloss. Das ist auch das ohne Willen des Betroffenen aufgestellte Seitenteil oder Bettgitter. Das ist auch der Gurt am Rollstuhl. Das ist auch die Psychopharmakagabe, die der Ruhigstellung dient. Das ist auch das Wegnehmen der Hausschuhe. Das ist auch der psychische Druck, der ausgeübt wird, wenn man sagt, du gehst hier nicht weg, sonst kriegst du nichts zu essen. Nicht, das sind vielfältige Formen. Also immer dort, wo in die Fortbewegungsfreiheit eines Menschen eingegriffen wird, haben wir es mit einer freiheitsentziehenden Maßnahme dann zu tun, wenn sie regelhaft, planmäßig oder dauerhaft erfolgt.
Trotz dieser strengen Regelungen finden freiheitsentziehende Maßnahmen in Deutschland jeden Tag statt. Das wusste ich, aber die Anzahl hat mich dann doch ziemlich geschockt.
Nach unseren Zahlen, die wir schon vor einigen Jahren erhoben haben, gehen wir davon aus, dass es in deutschen Heimen etwa 400.000 freiheitsentziehende Maßnahmen täglich gibt, in unterschiedlicher Intensität.
Die Menge der harten Formen der Fixierung, das sind 5-Punkt-Fixierungen, Bauchgurte, auch Bettgitter, ist deutlich zurückgegangen. Professor Klee führt das zum einen auf die Genehmigungspflicht, aber auch auf Weiterbildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zurück. Solche wie das Programm RedoFix, das seit mehr als 20 Jahren zu dem Thema arbeitet. RedoFix unterstützt Pflegeeinrichtungen bei der Vermeidung von Fixierung und der Reduzierung von freiheitsentziehenden Maßnahmen. Es war zunächst als Forschungsprojekt angelegt und wurde dann zu einem bundesweit ausgerollten Schulungsprogramm für Einrichtungen der Langzeitpflege.
Ähnlich wie bei dem Projekt Gesund und gewaltfrei geht es zunächst um Sensibilisierung, dass man überhaupt wahrnimmt, was ist alles Gewalt, respektive was ist alles freiheitsentziehend. Und das wird häufig als solches gar nicht interpretiert. Also die Gabe vom Psychopharmaka ohne Einwilligung zur Ruhigstellung eines Medikamenten wird häufig als ärztlich verordnet oder angeordnet gesehen und gar nicht weiter hinterfragt. Dabei handelt es sich dabei auch um eine freiheitsentziehende Maßnahme. Das Bettgitter, was aufgestellt wird, um das unwillkürliche Herausfallen aus dem Bett zu vermeiden, so wird es ja häufig auch benannt, das wird auch nur als fürsorgliche Schutzmaßnahme verstanden. Dass das für die Betroffenen zum Teil nicht immer sehr belastend sein kann, übersieht man gegebenenfalls auch mit diesem asymmetrischen Fürsorgeimpuls, den man in der Pflege gerne an den Tag legt. Es kann für manche Menschen sicherheitsstiftend sein, wenn sie zustimmen können, aber es ist für viele dann nachts, wenn sie aufstehen wollen, als hohem Maße irritierend und erhöht dann auch die Sturz- und Frakturgefahr, wenn man dann versucht, über diese Bettgitter hinwegzusteigen. Oder die geschlossene Tür oder das Trickschloss oder die mit GPS verbundene ständige Rückholaktion von Menschen oder das Verhindern, dass man aus der Haustür heraustreten kann. Das überhaupt als freiheitsentziehende Maßnahme wahrzunehmen, das ist schon mal ein Schritt. Also Sensibilisierung ist das eine. Das zweite ist, dass es darum geht, das Wissen um die Symptomatik, insbesondere bei Menschen mit Demenz, zu erhöhen und zu verbessern. Also wir müssen verstehen, auch als An- und Zugehörige, wir haben auch das Programm auf den ambulanten Bereich erstreckt, RedoFix Ambulant, zu verstehen, was steckt eigentlich hinter diesem möglicherweise als herausfordernd erlebten Verhalten. Wie können wir damit umgehen? Wie verstehen wir dies und nehmen das nicht als Angriff auf unsere Routinen oder uns auch in unseren pflegerischen und fürsorglichen Bemühungen?
Die Fragen des Menschenbildes und der Haltung sind zentral.
Wir können feststellen, dass Einrichtungen, in denen die Wissensbestände über Demenz ausgeprägt sind, also Qualifikation vorhanden ist, wo die Haltung eine ist, die den ganzen Menschen sieht und ihn nicht als Fürsorgeobjekt versteht. Und dort, wo die Führung auch dahinter steht, dass man diese Anthropologie lebt, leben will, dass wir dort ein sehr geringes Ausmaß an freiheitsentziehenden Maßnahmen haben, bei gleicher Personalausstattung wie in Einrichtungen, die ein hohes Level an freiheitsentziehenden Maßnahmen aufweisen. Wir haben Einrichtungen, in denen 58% der Bewohnerinnen und Bewohner fixiert werden und Einrichtungen, wo 0 fixiert werden, bei gleicher Personalausstattung. Dass allein die Personalausstattung maßgeblich ist, wie das Ausmaß freiheitsentziehender Maßnahmen, ist empirisch widerlegt.
Neben den rechtlichen Aspekten werden in den Schulungen auch Hinweise gegeben, welche Hilfsmittel zum Beispiel dazu beitragen, das Kontrollbedürfnis der Einrichtung zu reduzieren und zugleich freiheitseinschränkende Maßnahmen zu ersetzen. Sturzprotektoren, Anti-Rutschsocken, Sensormatten und so weiter. Auch die Politik hat sich des Themas angenommen. Inzwischen gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg 2 fixierungsfreie Landkreise. Ausgegangen ist das von der Heimaufsicht, die sich aufgemacht hatte, die Heime bei ihrem Weg zur fixierungsarmen oder freien Einrichtung zu unterstützen.
Das ist auch das Interessante, dass alle Einrichtungen in den Landkreisen oder fast alle dort mitmachen und sagen, ja, wir bestärken uns auch gegenseitig darin, als Heime in dem Landkreis dafür zu stehen, dass wir Menschen eben nicht demütigen, dass wir alles tun, um auf solche angstmachenden Formen von Pflege, die mit Gewalt verbunden ist, verzichten. Das ist ein dauerhafter Lernprozess. Das kann man nicht abstellen und dann war's, sondern das ist immer wieder neu zu lernen, weil wir alle auch mit Überforderungssituationen konfrontiert sind, alle auch mal den Impuls haben zu sagen, jetzt ist aber Ruhe im Karton und da brauchen wir gewissermaßen auch eine kollegiale und auch gesellschaftliche Unterstützung und Bestärkung.
In einem Landkreis konnte die Fixierungsrate von 350 auf 3 reduziert werden, innerhalb eines Jahres. Wir kommen im Demenz-Podcast immer wieder an einen Punkt. Das Thema Pflege endet nicht an den Türen der Pflegeeinrichtungen oder den Haustüren von zu Hause Gepflegten, sondern wir als die ganze Gesellschaft sind gefordert.
Das wird eben, wenn der Landrat und die Landrätin dahinter steht, auch zu einer Kulturfrage der Gesellschaft, dass man sagt, wir erwarten auch nicht von den Einrichtungen, dass sie die Leute festhalten, sondern wir sind die teilhabesichernde Bevölkerung, indem wir auch lernen, unsererseits zum Beispiel mit Menschen mit Demenz umzugehen, sie in ihrer Lebensform zu akzeptieren. Insofern haben wir es ja insofern auch mit einem gesellschaftlichen Lernprozess zu tun. In einer Gesellschaft des langen Lebens ist die Demenz die Behinderungsform schlechthin. Und wenn wir Menschen mit Demenz nicht demütigen wollen in unserer Gesellschaft, müssen wir diese Lebensform akzeptieren und nicht sagen, schließt sie weg. Und insofern sind diese Maßnahmen auf der kommunalen Ebene denn auch verbunden mit Aufklärungsmaßnahmen für die Bevölkerung.
Professor Klee hören wir auch in der nächsten Folge, in der es vor allem um An- und Zugehörige geht. Wir werden ganz konkret von einer Angehörigen hören, die mit Gewalt in einer Pflegeeinrichtung konfrontiert war, wie sie und ihre Familie vorgegangen sind. Und werden Ihnen mit einem Experten einen Wegweiser an die Hand geben, wer wann Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin ist. Das werden wir Stufe für Stufe durchgehen. Mehr zum Thema finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.